Hast du schon mal nach etwas gesucht, aber du wusstest nicht genau, was es eigentlich ist, wonach du suchst? Ja, du bist dir sicher, du hast etwas verloren und du hast dich schon aufgemacht ins eine oder das andere Zimmer, um etwas zu suchen. Und gerade war es noch in deinem Kopf, aber während du suchst, überlegst du plötzlich, ach, was habe ich denn überhaupt nochmal gesucht? Ich habe etwas Wichtiges verloren, aber was genau war das denn eigentlich? Und du hebst die Sofakissen hoch und siehe da, ein 2-Euro-Stück. Wie gut, aber nein, das war es noch gar nicht. Und du suchst weiter und du guckst unter dem Schrank und hey, da ist ja das Telefon. Aber auch das hast du eigentlich gar nicht gesucht. Und du schaust und guckst auf deine Uhr und merkst, oh, jetzt musst du dringend los, sonst verpasse ich meinen Termin. Und da fällt dir wieder ein, ach, ich brauche ja meinen Haustürschlüssel. Ich kann ja gar nicht rausgehen ohne meinen Haustürschlüssel. Wo ist bloß mein Haustürschlüssel? Ich weiß, manche Menschen, sie verlegen häufiger Dinge als andere. Einige sind organisierter und andere verträumter. Aber letztendlich verbringen wir nur wenig Zeit, irgendwelche Gegenstände zu suchen, im Verhältnis zu der Zeit, die wir verbringen, um das zu finden, was unsere Seele sucht. Um das zu suchen und zu finden, was uns an Wichtigem verloren gegangen ist. Und tragisch ist dabei, dass wir oft gar nicht genau wissen, was wir eigentlich suchen. Was wir als eine lebendige Seele, wie die Bibel es beschreibt, was wir als Menschen, die von Gott geschaffen wurden, in seinem Ebenbild, was wir eigentlich suchen. Und darum stehen wir in der Gefahr, bei all dem, was wir entdecken, zu glauben, ah, das war es bestimmt, was ich brauche. Das ist es bestimmt, was mir gefehlt hat. Mein Portemonnaie und das Telefon oder die schnurlose Computermaus. Ah, da ist sie. Das ist es doch, was ich brauche. Und doch ist es alles nicht das, was unsere Seele zur Ruhe kommen lässt. Es ist alles nicht das, was unser Leben wirklich mit dem ausfüllt, wo unser größter Mangel liegt. Wir Menschen, wir sind voller Sehnsüchte, voller Wünsche, voller Hoffnungen und voller Träume. Wir sehnen uns zum Beispiel nach Freiheit. Jeder, der mal so im jugendlichen Alter, im Teenageralter war, der kennt wahrscheinlich diesen Wunsch, ach, ich will frei sein, ich will meine Entscheidungen ganz alleine treffen können, mal ganz ohne die Bestimmungen meiner Eltern. Oder Freiheit von der täglichen Schule. Immer diese Aufgaben, immer diese Lehrer, immer die Hausaufgaben. Freiheit, endlich selbst entscheiden zu können, wann ich aufstehe und was ich mit meinem Tag machen will. Und dann wirst du erwachsen und denkst dir, ach, so schlecht war das eigentlich gar nicht. Was hatte ich damals für Zeit einfach nur zum Spielen als Kind? Und musste mir über so viele Dinge gar keine Sorgen machen, keine schwierigen Entscheidungen treffen. Oder jetzt denken gerade auch so einige Schüler, also nicht mehr zur Schule zu gehen, ist gar nicht so cool, wie man es sich vorstellt. Plötzlich zu überlegen, wie ist es, bekomme ich einen Abschluss? Wie ist es mit dem, was ich eigentlich lernen sollte? Das, was wir suchen, wonach wir uns sehnen, worin wir unsere Freude und unsere Erfüllung suchen, es entpuppt sich oft sehr schnell als ein falsches Versprechen. Oder als etwas, was unserer Hoffnung einfach nicht gerecht werden kann. Was vielleicht zu einem gewissen Teil gut und nützlich ist, aber eben nicht das ausfüllt, wonach wir uns sehnen. Wonach suchst du wirklich? Weißt du das eigentlich? Wenn du dein Leben betrachtest, wenn du einmal schaust, was dein Leben antreibt, was du eigentlich dir wünschst, kannst du das benennen? Suchst du nach Freiheit oder nach Frieden? Suchst du nach Freude oder nach Ruhm? Suchst du nach Würde und Macht? Oder nach Liebe? Die Bibel, das Wort Gottes, Es stellt uns etwas vor, was so direkt vermutlich keiner von uns gesucht hätte, wenn die Bibel uns nicht darauf hindeuten würde. Aber ich glaube, es ist tatsächlich das, was wir Menschen von tiefstem Herzen suchen und brauchen. Und dem wollen wir heute nachgehen, während wir fortfahren in unserer Serie, was ist das für eine Krone? Und wir schlagen einmal auf den 1. Petrusbrief im Kapitel 5. 1. Petrusbrief, Kapitel 5. Und hier lesen wir die ersten 4 Verse. Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig, gottgemäß, auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht, sondern bereitwillig, nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Herrlichkeit. Hast du schon einmal darüber nachgedacht, dass du Herrlichkeit brauchst? Dass du dich wirklich nach Herrlichkeit sehnst? Nun, was ist Herrlichkeit eigentlich? Herrlichkeit ist eines der schönsten Begriffe in der Bibel, finde ich. Herrlichkeit, es umfasst verschiedene Bereiche, verschiedene Aspekte. Zum einen hat Herrlichkeit etwas mit einem Glanz zu tun. Wie so ein strahlendes Licht, wie eine sichtbare, klare Pracht, wie das Funkeln eines Diamantes. Eine sichtbare Würde und Bedeutung und Ehre, die hinausstrahlt. Und dann bedeutet Herrlichkeit aber auch Wert und Bedeutung. Früher wurde der Wert einer Sache mit dem Gewicht bezeichnet. Eine schwere Goldmünze ist mehr wert als eine leichte Goldmünze. Herrlichkeit bedeutet, hier ist etwas von großer Gewichtigkeit, von großem Wert. Und Herrlichkeit beinhaltet Ehre, Würde, Bestätigung der Schönheit und des Wertes. Herrlichkeit umfasst also Pracht, Wert und Anerkennung. Und in der einen oder anderen Weise, an dem einen oder anderen Ort, suchst auch du nach Herrlichkeit. Du sehnst dich nach Herrlichkeit. Aber die Frage ist, weißt du das eigentlich? Weißt du eigentlich, wonach du genau suchst? Und noch wichtiger, weißt du, wo du es finden kannst? Weißt du, wo Herrlichkeit zu finden ist? In Römer 3, Vers 23, da schreibt der Apostel Paulus, denn alle, der meint alle Menschen, alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Darum geht es in diesem Text. Wir haben etwas verloren. Wir haben etwas verloren. Uns mangelt es an der Herrlichkeit, die wir vor Gott haben sollten. Es mangelt uns an der Herrlichkeit, die von Gott kommt. Wir suchen nach Herrlichkeit. Und seitdem wir sie verloren haben, suchen wir nach Herrlichkeit. Aber die Gefahr ist groß, dass wir vergessen, was wir eigentlich suchen. Was eigentlich dieser Mangel ist. Weil es andere Dinge gibt, die leuchten. Und andere Dinge gibt, die scheinbar gewichtig sind, schwer sind. Und wir finden sie und denken, das kann unseren Mangel ausfüllen. Und das ist eine große Gefahr. Und die Bibel, sie warnt uns eindringlich davor. Es ist, und das ist der erste Punkt, verkehrte Herrlichkeit. Verkehrte Herrlichkeit. Damit meine ich die Suche nach Herrlichkeit, aber an einem verkehrten Ort oder in verkehrter Weise. Die Herrlichkeit, die uns mangelt, sie wird vertauscht durch etwas, was nur nah herankommt, was irgendwie etwas ein bisschen so scheint, aber eben nicht Herrlichkeit ist. Petrus schreibt hier, die Ältesten unter euch nun ermahne ich. Älteste ist hier ein anderes Wort für Pastoren, für solche, die in der Gemeinde das Amt der Aufseher haben. Bedeutet das, hier geht es nur um Pastoren, nur um Älteste, auf die das zutrifft, was Petrus hier schreibt? Nein, Petrus spricht sie hier besonders und direkt an, weil hier die Versuchung groß ist und die Konsequenzen sehr gefährlich sein können. Das Pastorenamt, das Amt eines Ältesten, es bringt in der Gemeinde eine Autorität mit sich. Und überall da, wo es irgendwie eine Hierarchie gibt, eine scheinbare Leiter der Karriere, die man aufsteigen kann, da ist auch die Versuchung groß, hier eine verkehrte Form der Herrlichkeit in dieser Welt zu suchen. Wir finden diese Gefahr in jeder Firma. Der Chefsessel ist frei. Die Stelle muss ich haben. Nun habe ich endlich was zu sagen. Nun kann ich endlich etwas aus meinem Leben machen. Jetzt kann ich endlich diesen Mangel, diese Sehnsucht in meinem Leben stopfen. Und es ist nun besonders verlockend zu denken, dass wir in der Gemeinde die Herrlichkeit finden, die nicht weltlich ist, die nicht irdisch ist, sondern die vor Gott gilt, die von Gott kommt, weil ja die Gemeinde das Haus Gottes ist. Und diese Arbeit eines Pastors, eines Ältesten, eine geistliche Arbeit ist, eine Arbeit für Gott. Aber es ist dennoch eine weltliche Herrlichkeit, ja eine verkehrte Herrlichkeit, eine falsche Herrlichkeit, die auch in der Gemeinde erstrebt werden kann. Und darum warnt Petrus hier so deutlich und so eindringlich und so besonders die Ältesten in den Gemeinden. Aber die Ermahnung, sie gilt allen. Sie gilt allen. Denn auch der Lohn, von dem Petrus hier spricht, ist nicht nur ein Lohn für Pastoren. Die Ältesten sollen Vorbilder der Herde sein, heißt es. Sie sollen Vorbilder der Gemeinde sein. Das heißt, man soll ihnen darin folgen können, was sie tun, wie sie leben. Sie sollen ein gutes Vorbild sein, ein gutes Beispiel. Und daher wissen wir, dass jeder Christ etwas daraus lernen soll. Und die Herrlichkeit ist nicht nur den treuen und tüchtigen Pastoren versprochen, sondern ein paar Verse später, in Vers 10, da schreibt Paulus hier im gleichen Kapitel, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Hier schreibt er zu allen, nicht mehr nur zu den Ältesten, sondern danach schreibt er auch noch zu den anderen, zu der ganzen Gemeinde. Und nun sagt er, als ein Segenswunsch so zum Schluss, der Gott aller Gnade aber, der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus. Er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit lang gelitten habt, vollkommen machen und so weiter. Also es ist eine Herrlichkeit, die all den Christen versprochen ist. Also sehen wir hier etwas an den Ältesten besonders deutlich, in besonders anschaulicher Form, aber auch in einer besonderen Gefahr, wo es besonders dringlich ist, hier deutlich zu ermahnen, aber gleichzeitig eine Wahrheit, eine Lehre, die uns allen gilt. Es ist wichtig, diese Lehre auch für all die anderen Orte und für all die anderen Weisen, wie ein jeder von uns in der Gefahr steht, eine verkehrte Herrlichkeit nachzujagen, anzuwenden und zu sehen. Nun, die erste Gefahr benennt Petrus hier als ein Dienst aus Zwang. Sie sollen nicht aus Zwang dienen, sondern freiwillig. Das kann bedeuten, dass hier Männer in die Position gedrängt wurden, obwohl sie es eigentlich gar nicht unbedingt wollten. Ja, damals war es eben auch eine gefährliche Position, so ein Pastor zu sein, ein Ältester zu sein in einer Gemeinde. Im ganzen Brief geht es um Leiden und um Verfolgung von Seiten derer, die Jesus nicht glauben. Und dann kann es vorkommen, dass Männer als Pastoren bestimmt wurden, die diese Arbeit gar nicht von Herzen tun wollten. Denn sie wussten, sobald hier irgendwie eine römische Patrouille kommt, bin ich bestimmt der Erste, der drangenommen wird. Aber besser in der Verbindung mit den anderen Warnungen ist der Zwang nicht durch äußere Gewalt, sondern durch eine innere Gewalt. Durch die Meinungen und die Anerkennung innerhalb der Gemeinde. Hier wird jemand in das Amt gezwungen, nicht weil er glaubt, dass es das ist, hier wird jemand in das Amt gezwungen, weil er glaubt, das ist es, was die Gemeinde von mir will. Das ist es, was die Menschen von mir wollen. Und dieser Mensch, er wünscht sich sehr, von den Leuten anerkannt zu werden. Er wünscht sich sehr, dass die Menschen zu ihm aufschauen. Und darum tut er das, was er tut, aus Gunst der Menschen. Aber nicht wirklich aus einer inneren Überzeugung, aus einer inneren Verpflichtung Gott gegenüber. Er tut es nicht, um von Herzen Gott zu gefallen, sondern weil er das als Herrlichkeit ansieht, wenn andere auf ihn schauen. So als würde von ihm die Weisheit und die geistliche Schönheit hervorleuchten, wie bei Mose, als er vom Berg Sinai kam. Diese Pracht zu sehen, diesen Glanz, dieses Strahlen. Und er wünscht sich, dass die Menschen so auf ihn schauen. Jesus sagte den geistlichen Leitern der Juden zu seiner Zeit, die so sehr auf das Ansehen des Volkes bedacht waren. Er sagt zu ihnen, euer Lohn ist dahin. Euer Lohn ist dahin. Das ist die Herrlichkeit, um die es euch geht. Das versteht ihr als Herrlichkeit, wenn die Leute euch zujubeln, wenn die Leute euch auf euch schauen und denken, wow, was für ein toller Mann. Nun, dann werdet ihr die wahre Herrlichkeit nie sehen. Stolz ist ein listiger Räuber wahrer Herrlichkeit. Er zwingt unsere Herzen nach etwas zu streben, bis wir denken, wenn ich diese Position habe, wenn die Menschen mich so lobend und würdigend ansehen, dann kommt meine Seele zur Ruhe. Dann hat mein Leben einen Sinn. Dann habe ich meine Bestimmung erreicht. Das will ich erfüllen. Und wir sind so schnell bereit, große Anstrengungen auf uns zu nehmen, wenn uns der Applaus und die Würdigung anderer dadurch gesichert werden können. Aber sobald etwas im Verborgenen geschieht, sobald es niemand sieht, sobald ich keinen Ruhm, keine Anerkennung dafür bekomme, oh, da rühre ich nicht mal meinen kleinen Finger. Und Petrus sagt, das ist nicht die Herrlichkeit, die ihr suchen solltet. Das ist nicht die richtige Motivation, das ist nicht die Herzenshaltung, die zur wahren Herrlichkeit führt. Und hier ist eine Gefahr, auch in der Gemeinde. Das ist der Zwang der Menschenfurcht, die Gier nach Anerkennung und Ansehen. Das ist das stolze Herz, das sich hervorhebt über die anderen. Und dieser Stolz, er kann unsere Herzen gefangen nehmen, dass wir etwas aus Zwang tun und nicht freiwillig. Nicht so listig wie der Stolz, aber oftmals noch dreister ist die Sehnsucht nach Gewinn. Persönlicher Nutzen, Reichtum, Geld, ein komfortables, luxuriöses Leben, eine sichtbare Pracht. Sogar in Zeiten der Apostel gab es offensichtlich schon Gemeinden, in denen genug finanzielle Mittel aufgebracht werden konnten von den Gemeindegliedern, sodass ein Pastor gut bezahlt werden konnte. Nun, Paulus geht in seinen Briefen darauf ein, dass es gut und richtig ist und sogar eine Verantwortung der Gemeinde, dass ein Ältester für seine Arbeit auch bezahlt werden kann. Es ist nämlich echte und nützliche Arbeit und das sollte nicht verachtet werden, es sollte nicht gering geachtet werden. Aber wer eine Position anstrebt, um dadurch reich zu werden, um möglichst viel Geld zu verdienen, weil er sich Herrlichkeit in dem Gewicht von Gold ausmalt, der hat nicht erkannt, was wahre Herrlichkeit ist. Das, was wir Menschen brauchen, ist nicht Silber und Gold. Das, was unser Leben erfüllt, das, was den Mangel unserer Seele füllt, ist nicht Reichtum. Und viele der reichsten Menschen dieser Welt werden das bezeugen können. Alle blicken neidisch, begierig auf sie und denken, wenn ich das nur hätte. Und diese Menschen, die scheinbar alles haben, wenn sie ehrlich sind, gestehen sie, und doch bin ich arm. Ein Ältester sollte bereit sein zu dienen, zum Nutzen der Gemeinde und zur Ehre Gottes. Und damals wie heute gab es aber Männer, die merkten, ach, man kann mit der Sehnsucht der Menschen ein gutes Geschäft machen. Ich kann das für mich ausnutzen. Gib mir Geld und ich bete für dich. Spende viel und Gott wird dich segnen. Ja, solche Auswüchse finden wir auch heute bei den Wohlstandspredigern. Die haben große Villen und sie haben ihren Privatjet und ein scheinbar erfolgreiches Leben. Aber wehe, ihr Lohn ist dahin. Ihr Lohn ist dahin. Das Geld verleitete Judas zum Verrat. Und welche Herrlichkeit hat er gewonnen? In größter Schmach und seelischer Dunkelheit erhängte er sich selbst. Ja, wir denken vielleicht an Reichtum, an Geld, an Luxus, an ein einfaches, gutes Leben, was wir uns erkaufen können, wenn wir an Herrlichkeit denken. Aber Petrus macht deutlich, darin liegt keine Herrlichkeit. Das ist nicht die Herrlichkeit, die wir brauchen. Und wir finden hier noch eine dritte mächtige Verkehrung der Herrlichkeit, die Sehnsucht nach Macht. Petrus schreibt hier nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Hier habe ich das Sagen. Mein Wort gilt. Hier kann ich etwas nach meinen Vorstellungen bewegen. Hier müssen die Menschen auf mich herrschen. Hier hören. Hier herrsche ich. Vielleicht habt ihr das selber auch gemacht. An so manchen Kinderzimmertüren hängt außen ein Zettel. Das ist mein Zimmer. Hier bestimme ich. Sobald wir schreiben können, wollen wir schon herrschen. Und wenn es nur über das eigene Kinderzimmer ist. Und würden Eltern sich daran halten, wäre das Reich schnell wie ein unbewohnter Planet in völligem Chaos untergegangen. Wir sehnen uns nach Autorität, weil wir denken, darin besteht Freiheit und darin besteht Wert und Ehre und Kraft. Da haben wir eine Anerkennung und einen Wert. Da ist das, was wir tun, wertvoll, weil es etwas verändern kann. Weil wir etwas bestimmen können. Weil wir jemand sind. Und die Personen, zu denen wir aufschauen, sind ja oftmals die Mächtigen dieser Welt. Die Helden in großer Kraft, die weitreichenden Einfluss haben, deren Wort gehorcht wird, deren Zorn gefürchtet wird, deren Zuspruch gesucht wird. Ja, wir wollen Könige sein. Und wir malen uns die Herrlichkeit von Königen aus, als solchen, mit die Ansehen haben, die Reichtum haben und die Macht haben. Und Petrus zeigt auf, das ist eine verkehrte Herrlichkeit. Selbst wenn du die ganze Welt gewinnst, selbst wenn du über die ganze Welt herrschen kannst, was hast du gewonnen? Was hast du wirklich gewonnen? Es ist eine verkehrte Herrlichkeit, eine billige, falsche, vergängliche, nichtige Kopie der Herrlichkeit. Nein, das ist nicht die Herrlichkeit, die du eigentlich suchst. Die größten Diktatoren und Regenten sind unzufrieden gestorben. Oftmals bereits sichtbar, dass sie ihre Herrlichkeit schon lange verloren haben. Dass all die Pracht, die sie hatten, schon lange vergangen war. Petrus kennt aber eine andere Herrlichkeit. Er kennt eine Herrlichkeit, eine wahre Herrlichkeit. Und darum sehen wir uns nun zweitens die krönende Herrlichkeit an. Das, was uns fehlt, was wir verloren haben, was uns verloren gegangen ist, was uns mangelt, das werden wir nicht finden in den Vorrechten und Annehmlichkeiten dieser Welt. Hier in Vers 4 heißt es, wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverweltlichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Was ist der Siegeskranz der Herrlichkeit? Wir haben uns schon einige Kronen, einige Siegeskränze angeschaut in dieser Predigtserie. Und was wir aus den einzelnen Zusammenhängen recht gut erkennen können, ist, dass die nähere Bestimmung der Krone das ist, was mit der Krone gemeint ist. Das heißt, die Krone der Gerechtigkeit bedeutet, die Gläubigen empfangen vollkommene Gerechtigkeit. Und die Krone des Lebens bedeutet, der Träger empfängt wahres, vollkommenes Leben. Und so ist auch die Krone der Herrlichkeit das, was wir Menschen so sehnlich suchen und so sehr benötigen. Vollkommene, unvergängliche Herrlichkeit. Wir haben gesehen, dass wir Menschen und auch Christen in der Gefahr stehen, die Herrlichkeit da zu suchen, wo es keine wahre und bleibende Herrlichkeit gibt. Und in der Gemeinde kann das besonders zerstörerisch sein. Und in der Geschichte der Kirche finden wir viele Beispiele dafür. Und ja, es passte auch zu der fortlaufenden Schriftlesung. Paulus warnt vor bösartigen Wölfen, die kommen. Sobald man das Gefühl hat, auch in der Gemeinde kann ich etwas an Anerkennung und etwas an Geld und Gewinn und an herrschender Macht gewinnen. Oh, wer kommt als erstes auf? Die Wölfe. Die Wölfe. Und so wurde der Gemeinde Christi viel Schaden angetan. Aber die wahre Herrlichkeit ist nicht eine Herrlichkeit, die wir in den Bodenschätzen der Erde oder bei dem Ruhm der Erdlinge finden, sondern die Herrlichkeit, die wahre Herrlichkeit ist eine Herrlichkeit, die von Gott kommt und die nur bei dem wahren und lebendigen Gott zu finden ist. Wir haben vorhin die Beurteilung des Apostels Paulus gelesen im Römerbrief, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Es ist die Herrlichkeit Gottes, es ist nicht die Herrlichkeit, das Ansehen, der Reichtum, die Macht dieser Welt, die wiederhergestellt, was wir verloren haben. Sondern es ist die Herrlichkeit, die von Gott kommt, ja, die bei Gott ist, die uns mangelt, die wir brauchen, nach der wir uns sehnen, die wir suchen. als Gott den Menschen geschaffen hat, da sagte Gott über ihn: sehr gut. Der herrliche Gott erkannte den Menschen als sehr gut an. Die Krone der Herrlichkeit bedeutet nicht, mit dem Beinamen der Große in die Geschichtsbücher eingetragen zu werden, wie Alexander oder Friedrich, sondern das ist groß, was die Anerkennung von Gott selbst bekommt. Petrus schreibt, wenn der Oberhirte offenbar geworden ist. Das meint, wenn Jesus Christus als der Herr wiederkommen wird und es sichtbar wird, offenbar wird, dass er der gute Hirte aller Gläubigen ist und dass er der Herr ist, der siegreiche König, und dass er hineinführt in das Himmelreich alle Gläubigen, dann wird er die Krone der Herrlichkeit überreichen. Und die Herrlichkeit beginnt mit der Anerkennung, nicht der Menschen, sondern der Anerkennung bei Gott, der Annahme von Gott. Wir alle haben vielleicht so unsere Erfahrungen gemacht, so unsere Tricks, wie wir die Anerkennung von Menschen bekommen können. Durch bedachte Worte, durch starke Aktionen, durch eine gute Selbstdarstellung. Wir zeigen so unsere Schokoladenseite und haben es gelernt, unsere Schwächen zu verdecken. Aber vor Gott bringen uns die tollsten Kunststücke nichts. Wir sind alle Sünder und es mangelt uns an der Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten. Da ist nichts, was wir bringen können, um irgendwie herrlich dazustehen vor den Augen Gottes. Aber dieser Vers aus dem Römerbrief, er geht herrlich weiter. Wir alle mangeln die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott hingestellt als einen Sühneort durch den Glauben an sein Blut. Wir dürfen die Herrlichkeit finden, dass wir von Gott angenommen werden aus Gnade, nämlich durch Jesus Christus, der all unsere Sünden abdeckt und wegnimmt. Das bedeutet Sühneort. Er bezahlt und bereinigt unsere Schuld für uns. Er hat geblutet am Kreuz. Ja, durch den Glauben an sein Blut. Er hat geblutet am Kreuz. Er hat gelitten an unserer Stelle, um all unseren Mangel, um all unsere Schuld, um all unsere Fehler, um unsere Sünde auf sich zu nehmen. Und wir müssen ihm vertrauen, ihm glauben, daran, dass sein Leiden uns zugute kommt durch die Barmherzigkeit Gottes. Daran glauben, dass das wahr ist. Dass er so gnädig ist, obwohl keine Herrlichkeit bei uns zu finden ist, er sich aufgemacht hat aus der ewigen Herrlichkeit des Himmels, Mensch geworden ist, um uns zu retten. Obwohl wir nichts aufbringen können, um das zu rechtfertigen. Aber er rechtfertigt uns aus Gnade. Jesus hat die Herrlichkeit bezahlt und wiedergewonnen, die wir verloren haben. Und er schenkt sie uns ganz aus Gnade jedem, der sich ihm anvertraut. Und wer an Christus glaubt, der ist angenommen bei Gott. Er ist anerkannt bei Gott. Und das ist ein wichtiger Teil wahrer Herrlichkeit. Wir finden keine Herrlichkeit außerhalb oder getrennt von Gott. Gott ist die Quelle der Herrlichkeit. In ihm ist Herrlichkeit. Es gibt keinen Glanz ohne ihn. Keine Pracht, keine Schönheit. So wie So wie wir auf diesem Planeten kein Licht hätten ohne die Sonne. Und alles, was die Sonne reflektiert, scheint und leuchtet und glitzert. Wir sehen die Farben aufgrund des Lichtes. So ist auch keine Herrlichkeit bei uns, wenn wir nicht vor Gott stehen. Wenn wir nicht anerkannt sind bei Gott. Wenn das Licht der Gegenwart Gottes nicht auf uns leuchtet. Petrus nennt sich in unserem Text ein Zeuge der Leiden des Christus. Damit kann gemeint sein, dass er etwas von dem Leiden Jesu persönlich gesehen hat. Er hat erlebt, wie er im Garten Gethsemane gebetet hat: Wenn es möglich ist, so lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Er hat gesehen, wie er zu Unrecht verurteilt wurde, wie er geschlagen wurde, ausgepeitscht wurde. Aber hier identifiziert er sich mit den anderen Ältesten, mit den anderen Pastoren. Und daher ist es wahrscheinlicher, dass er meint: Ich bezeuge das Leiden von Jesus Christus, indem ich predige, dass sein freiwilliges Leiden, sein Gehorsam bis zum Tod zu unserer Herrlichkeit, zu unserer Erlösung, zu unserer Rettung dient, jedem, der glaubt. Ich bin ein Zeuge der Leiden, weil ich das Evangelium predige, dass jeder, der an Christus glaubt, dass er für uns an unserer Stelle gestorben ist, Herrlichkeit erlangen darf. Denn Jesus ist auferstanden und aufgefahren in den Himmel und er kommt wieder, um alle Gläubigen in die Herrlichkeit zu führen, die er erworben hat. Wie wir gelesen haben, Gott hat uns berufen zu seiner ewigen Herrlichkeit in Jesus Christus. Es ist die Herrlichkeit Gottes, in die wir eingehen dürfen. Und zwar durch Jesus Christus allein. Und wenn dir deine Sünden durch Jesus vergeben sind, dann bist du von Gott anerkannt, von Gott angenommen. Und das ist weit mehr als aller menschlicher Ruhm. Weit mehr. Wenn die ganze Welt dir zujubelt, aber du ein Feind Gottes bist, dann hast du nichts an Herrlichkeit. Dann hast du keinen bleibenden Ruhm. Aber da, wo du deine Sünden bekennst, deine mangelnde Herrlichkeit, aber an Christus glaubst, da bist du angenommen und anerkannt bei Gott. Und die Krone der Herrlichkeit bedeutet herrlicher Gewinn. Die Bibel zeigt uns auf, dass Worte gar nicht ausreichen, um die Herrlichkeit zu beschreiben, die Gott den Gläubigen verheißt. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und in keines Menschen Sinn gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Der Apostel Johannes drückt es in den schönsten Bildern und Vergleichen aus, die ihm zugänglich waren. Gold und Perlen, Glas und Edelsteine, Licht und Wasser und Bäume voller Frucht. Und doch sind es nur schwache Bilder des Gewinns, der Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit, die den Garten Eden übertrifft. So weit übertrifft, wie eine herrliche, riesige Stadt einen kleinen Garten übertrifft. Paulus war einst ein hervorstrebender religiöser Gelehrter. Er hat eine gute Schule besucht und das brachte ihm Anerkennung und auch so manche Annehmlichkeiten. Doch als er verstanden hat, dass er Jesus mehr braucht als alles andere, da sagt er, dass alles, was er einmal als Gewinn und Nutzen gesehen hat, völlig verblasst ist. Ja, es ist ihm so wertvoll wie irgendein Dreck. Viel wichtiger ist es, ein viel größerer Gewinn ist es, Jesus zu kennen. Kein Geld der Welt, kein Luxus, kein sorgenfreies Leben können dagegen ankommen, können das aufwiegen. Und mehr noch, Paulus musste wegen seinem Glauben viel leiden. Er wurde misshandelt, er wurde ausgepeitscht, Er wurde verachtet. Ihm wurde die Freiheit geraubt. Er kam viele Jahre ins Gefängnis. Oder zumindest eine lange Zeit ins Gefängnis. Und am Ende wurde ihm sogar das Leben genommen. Aber er schreibt in Römer 8, Vers 18, ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Was für eine Aussage. Paulus wusste, das, was die Herrlichkeit bringt, ist so viel gewichtiger. Ja, hier haben wir es wieder, das Gewicht. Selbst wenn wir vieles verlieren und leiden, wenn ich all das Leid und all die Trübsal und all den Mangel, der mich hier so scheinbar erdrückt, auf eine Waage stellen würde und auf die andere Seite die Herrlichkeit, die Gott verspricht, man wird denken, ist auf der anderen Seite überhaupt irgendwas drauf? Da fällt ja überhaupt nicht ins Gewicht. Vor allem, weil es eine unvergängliche Krone der Herrlichkeit ist. Selbst wenn wir hier vieles leiden und verlieren, so ist die zukünftige Herrlichkeit dennoch viel größer als aller Reichtum und Gewinn dieser Welt. Denn aller Gewinn dieser Welt ist zeitlich. Viele der reichsten und erfolgreichsten Stars, Schauspieler, Sportler, Sänger und so weiter, sie bangen plötzlich, gerade jetzt in diesen Zeiten, um ihren Gewinn. Sie können nicht mehr auftreten. Sie können nicht mehr spielen. Mit einem Mal sehen sie, wie sowohl ihr Ruhm, ihr Gewinn und ihre Bedeutung vergehen. Die Herrlichkeit dieser Welt ist schnell verflogen. Doch die himmlische Herrlichkeit ist ewig blühend, kräftig und glänzend. Zur ewigen Herrlichkeit gehört ein bleibender Gewinn. Kein Mangel mehr, sondern ewige Erfüllung. Ein Reichtum an Herrlichkeit, an Kostbarkeit vor dem Angesicht Gottes, in der Versorgung Gottes, mit all den Segnungen Gottes, mit all dem, was er bereitet, den Gläubigen. Als Ausdruck seiner Liebe, als Ausdruck seiner Kraft und seiner Fülle, dass es an nichts mehr mangeln wird. Unbegrenzt. Und zur ewigen Herrlichkeit gehört auch eine herrliche Bedeutung. Ja, eine herrliche Machtposition. Die Krone der Herrlichkeit ist nicht allein eine Siegerkrone, wie beim Sport, sondern auch eine Ehren- und Würdenkrone. Johannes erlauscht in der Offenbarung dem Lobpreis im Himmel, dem der Jesus Christus dargebracht wird. Und da heißt es in Offenbarung 5, Vers 9 und 10, wie hier vor Jesus gesagt wird, du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast durch dein Blut Menschen für Gott erkauft aus jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk und jeder Nation und hast sie unserem Gott zu einem Königtum und zu Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Königtum von Priestern, die über die Erde herrschen. Die Gläubigen aus allen Völkern, alle, die durch das Blut Jesu verherrlicht werden, die er erkauft hat für Gott. Sie werden zu Königen und Priestern ernannt, in der edelsten Stellung und Herrschaft, nämlich über die erneuerte Erde, das Himmelreich auf Erden. Sie sollen herrschen, zusammen mit Christus. An dem Tag wird keiner den Papst mehr beneiden, um seinen Ruhm und um seinen Reichtum und um seinen Einfluss in der Welt. Denn diese Form ist genau das, wovor Petrus warnt. Eine verkehrte, eine verdrehte, eine vertauschte Herrlichkeit. Aber Gott hat im Evangelium von Jesus Christus wahre Herrlichkeit geoffenbart. Und das, wonach wir Menschen uns im tiefsten sehnen, nämlich Herrlichkeit bei, vor und von Gott, unserem Schöpfer. Wir Menschen wurden geschaffen, um in der Herrlichkeit Gottes vollkommene Erfüllung zu finden. Und all diese Zerrbilder, all diese Verkehrungen, die uns für einen Moment unsere Aufmerksamkeit auf sich ziehen und wir denken, ist es das vielleicht, was unsere Sehnsucht stillen kann? Es fällt alles dahin, wenn wir erkennen, was die Herrlichkeit ist, die Gott verspricht. Ja, im Himmelreich werden wir herrschen, aber nicht mit dieser falschen, diktatorischen Macht, dieser Egomanie, wie so viele Herrscher auch in dieser Zeit, sondern wir werden mitherrschen mit Christus in einer guten und dienenden Herrschaft, aber eben mit dieser Würde, mit dieser Ehrenkrone der Herrlichkeit. Ein Wert, eine Bestimmung, eine Würde, die Gott verleiht. Und wenn du Jesus kennst und verstanden hast, dass er allein herrlich ist und Herrlichkeit verdient hat und er allein in die Herrlichkeit führen kann, dann haben wir verstanden, dass wir Gnade brauchen, dass wir Christus brauchen. Er ist es, der aus Gnade einem jeden, der glaubt, in die Herrlichkeit eingehen lässt. Und mehr als Anerkennung der Welt, als Gewinn des Reichtums, als Macht und Würde brauchen wir Christus. Wir brauchen Christus. Er allein kann das füllen, was wir brauchen und kann uns dahin führen, wohin keine weltliche Gier uns bringen kann. Und gerade wenn du Erfolg hast oder Ansehen erhältst, ob in der Welt, deinem Arbeitsplatz oder sonst wo, bewahre dein Herz. Bewahre dein Herz. Schätze und achte Christus höher als alles, was diese Welt dir bietet. Vertausche nicht die unvergängliche Krone der Herrlichkeit mit einem windigen Kranz dieser Welt, der so schön und gut auch scheinen mag, aber doch im Nu vergangen ist und nicht das füllen kann, wonach du suchst. Petrus, der große Apostel, er konnte demütig sein. Er konnte Leid ertragen. Er konnte Sünden bekennen und eingestehen. Er konnte sich zurücknehmen und andere voranstellen. Er hat gelernt, seine Position, seinen Ruf, seine Gaben nicht zu missbrauchen, obwohl er da manchmal auch diese charakterlichen Züge hatte. Diese Neigungen, sich hervorzudrängen. Aber hier lernen wir einen Petrus kennen, der gelernt hat, sich zurückzustellen. Und all das, was er hat, nicht zu missbrauchen. Er stellt sich mit seinen Lesern gerne auf eine Stufe, auf eine Ebene. Und sagt, ich bin auch nur ein Mitältester. Ich bin ein Zeuge der Leiden Jesu. Aber wie ist das möglich? Wie ist das möglich? Nun, er bezeichnet sich hier als Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Ich bin ein Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Ich weiß schon jetzt, diese Herrlichkeit ist mir zugesagt. Ich habe Anteil daran durch Jesus Christus, meinem Herrn, der es nicht mehr verlieren kann. Wozu brauche ich also, mir eine Herrlichkeit aufzubauen und mit Gier nachzujagen? Ich habe doch viel mehr. Ich bin überreich beschenkt durch die Gnade von Jesus Christus, meinem Retter und Herrn. Was sollte ich nach Menschengunst nachjagen und nach irdischem Gewinn? wenn ich doch vor Augen habe, dass ich in Christus eine ewige Herrlichkeit habe und jetzt schon mir bereitgestellt ist. Ich bin jetzt schon Teilhaber der Herrlichkeit, auch wenn sie erst noch sichtbar werden wird, erst noch offenbart werden wird. Ich sehe noch nicht, aber ich weiß, in Jesus habe ich alles, was mein Leben erfüllt. Ich bin mit Gott verbunden, dem Gott, dem die Herrlichkeit gehört, in dem allein Herrlichkeit ist. Kannst du so sprechen? Kannst du so leben, dass du dich demütigst vor anderen Menschen? Dass du andere hervortreten lassen kannst und dich zurücknimmst? Dass du dich mitfreuen kannst mit anderen an ihrem Gewinn und nicht mit Neid und Gier dem nachjagst und eiferst? Weil du denkst, das brauchst du, um deinen Mangel zu erfüllen. Bist du Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden wird, wenn unser guter Hirte Jesus Christus wiederkommt? Glaube an Jesus. Er ist der Herr der Herrlichkeit und bei ihm ist Herrlichkeit in Fülle. Vertraue dich ihm an und bekenne deine verkehrte Suche, deinen sündigen Stolz, deine Habgier, deine Ehrsucht. Und bitte ihn, dein Herz zu füllen mit der Freude und der Hoffnung und der Zuversicht der Herrlichkeit. Ja, mit Jesus Christus selbst in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen.